Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Wir wollen mehr Demokratie wagen. Beziehungsweise drei Viertel der Deutschen wollen vor allem mehr direkte Demokratie wagen. Wollen Volksentscheide auf Bundesebene. Die Zahl hat sich in den letzten Jahren immer wieder bestätigt. 2017 erst bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov und 2010 auch schon mal beim Statistischen Bundesamt. Aber, Rhabarber, es gibt eben keine bundesweiten Volksentscheide in Deutschland. Nur im Extremfall, wenn es um eine neue Verfassung oder auch eine Veränderung des Bundesterritoriums ginge. Und deshalb kann man aber eben auch nicht per Volksentscheid den Volksentscheid einführen. Vielleicht hilft es ja bei der Frage, ob man sowas jetzt eigentlich braucht oder eben auch nicht, sich mal anzugucken, wo es herkommt. Und da steckt ein Hinweis schon in einem anderen Ausdruck, hinter dem sich Volksentscheide manchmal auch verstecken, nämlich im Plebiszit. Plebiszit kommt von Plebiszitum. Und das klingt sehr, sehr römisch.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Salve, Matteo.
Sei gegrüßt, mein Lieber.
Die Römische Republik, Matthias, die geht zurück auf 6. Jahrhundert vor Christus. Und damals lebten in Rom, wie das eigentlich immer so ist in der Geschichte der Menschheit, arm und reich. Die Patrizier und die, Achtung, Plebejer. Und wie kamen die jetzt miteinander aus?
Naja, also so ungefähr kann man sagen, weiß man das. Aber wirklich auch nur ungefähr, weil so viele Quellen gibt es nicht. Aus der Frühzeit der Römischen Republik, die du eben genannt hast, sind eine Vielzahl von sozialen Konflikten aus diesen Quellen bekannt. Einige waren massiv und gewalttätig. Die Patrizier beriefen sich in dieser Auseinandersetzung zur Begründung ihrer ganz besonderen Stellung auf ihre Vorfahren. Und das waren alte Adelsgeschlechter, die schon in der Königszeit, also im 6. Jahrhundert in Rom ansässig waren. Und die Plebejer, die armen Kerle, die konnten sich nicht auf eine solche Herkunft berufen, aber sie rüttelten natürlich unentwegt an der herausgehobenen und, wie sie meinten, auch ungerechten Situation, in der sich die Patrizier und die Plebejer eben befanden.
Also wir hatten Patrizier quasi Adel und die Plebejer quasi das Volk. Wie drückte sich denn jetzt deren Konflikt aus? Gab es Bürgerkriege, gab es Streiks oder wie sah das aus?
Ja, das lief ganz unterschiedlich natürlich ab. Die Plebejer, die waren auf das Land angewiesen, das sie dann beackern konnten. Das wurde ihnen aber von den Patriziern zugewiesen. Da aber Landnot herrschte in Rom, waren die Patrizier, die das Land besaßen, am längeren Hebel und sie konnten die Bedingungen der Verpachtung diktieren. 494 vor Christus kam es zum ersten Mal zu einer sogenannten Secessio Plebis, also auf Deutsch heißt das Auszug des Volkes aus der Stadt. Das war ein wunderbares Druckmittel, denn nun fehlten die Bauern und die Handwerker in der Stadt, was die Patrizier nach kurzer Zeit zum Einlenken brachte. Zudem wählten die Plebejer in einer eigenen Volksversammlung einen plebejischen Volkstribun, der sie vor dem willkürlichen Zugriff des Magistrats der Stadt schützen sollte.
Also sie wollten sich wehren, haben allerhand versucht. Hat es auch funktioniert? Gelang das?
Natürlich nicht immer, das ist ja klar. Aber die Allmacht der Patrizier war ein wenig beschnitten worden. Das ging 451 vor Christus mit dem sogenannten Zwölftafelgesetz weiter. Da hat jeder von uns schon mal was im Schulbuch von gelesen. Von da an nämlich mussten die geltenden Gesetze auf 12 Tafeln öffentlich auf dem Forum Romanum in Rom aufgestellt werden. Damit konnte jeder sehen, welche Gesetze galten und vor allem, welche Strafen im Falle einer Übertretung vorgesehen waren. Öffentlich gemachte Gesetze schützen die Menschen vor Willkür und vor Machtmissbrauch durch Polizei und Justiz. Das ist im Übrigen heute immer noch so. Alle Gesetze und alle angedrohten Strafen sind öffentlich. Jeder kann sie einsehen und beurteilen, ob er gerecht behandelt wird.
Also die Patrizier mussten sozusagen Stück für Stück einknicken. Die Plebejer haben ihnen Stück für Stück die Macht abgeluchst und irgendwann auch selber ausgeübt.
Ja, das kann man so ungefähr jedenfalls sagen. Sie haben zumindest durchgesetzt, dass sie auch und nicht nur die Patrizier die hohen Ämter in Rom besetzen konnten. Einige plebejische Familien gelangten so zu Geld und Einfluss und sie bildeten eine neue, sehr wohlhabende Schicht, die sogenannte Nobilität. Dazu gehörte, dass sie ab 366 vor Christus auch das höchste Amt im Staate innehaben konnten, nämlich das Konsulat. Aber die endgültige Gleichstellung erreichten die Plebejer mit der Lex Hortensia von 287 vor Christus, einem Gesetz also, das die Beschlüsse der plebejischen Volksversammlung auch für die Patrizier bindend machte. Und das war die Vorlage für unsere Volksabstimmung.
Wie die Plebejer das 287 vor Christus durchgeboxt haben, das schauen wir uns gleich nochmal genau an, hier in einer Stunde History. Die Plebejer gründeten eine Volksversammlung und wollten mitreden, wollten auch was zu sagen haben. Soweit so gut, der stand bis hierhin in einer Stunde History, 287 vor Christus. Aber warum nennt man Volksentscheide heute jetzt immer noch auch Plebiszitum? Und wie haben die Plebejer das eigentlich genau durchgeboxt? Benedikt Schulz verrät es uns.
Dieser Staat ist desolat! Weg mit dem Patrizian! Dieser Staat ist desolat! Weg mit dem Patrizian!
Was zur Hölle ist denn da los im alten Rom?
Die Plebejer proben den Aufstand. Die machen die Secessio Plebis.
Diese was?
Die Secessio Plebis. Da sind einfach Plebejer gesammelt aus der Stadt marschiert. Quasi ein antiker Generalstreik. Dreimal haben die das gemacht. Jeweils auf einem anderen Hügel nahe der Stadt. Damit haben sie nicht nur die Verteidigung der Stadt riskiert, sondern praktisch auch das komplette Wirtschaftsleben lahmgelegt und der Überlieferung nach ihre Forderungen durchsetzen können.
Bitte von Anfang, zu viel auf einmal. Was ist genau los und welches Jahr haben wir überhaupt?
Wer hat uns verraten? Aristokraten!
Also, es ist 287 vor Christus und Rom steht am Finale des Ständekampfes. Plebejer gegen Patrizier, Bürger gegen Adel, neu gegen alt. Seit rund 200 Jahren geht's da rund.
Wir hauen euch auf den Kranium, wir wollen das Plebiszitum.
Es geht um nichts weniger als die Lex Hortensia.
Welche Forderungen denn überhaupt? Was haben die gegeneinander und was ist die Lex Hortensia?
Lasst uns das mal im Eilverfahren durchgehen. Nachdem die Römer ihren letzten König aus der Stadt gejagt haben, so gegen 500 vor Christus, herrscht in Rom eine mächtige Aristokratie, die Patrizier. Nun besteht Rom aber nicht nur aus reichen Adligen, sondern auch aus Bauern, Handwerkern, aber vor allem auch aus Bewohnern der unterworfenen Gebiete. Und die waren alle von den Patrizierfamilien abhängig, wirtschaftlich und rechtlich. Und anfangs hat es auch keiner so richtig hinterfragt.
Aber irgendwann ja doch.
Und das liegt vor allem am Militär.
Verstehe ich nicht.
Ist doch klar, die Römer führen immer mehr Kriege. Übrigens zu einer Zeit, als man die Streitwagen in der Garage ließ und immer häufiger auf den Aufmarsch großer Heere in Schlachtordnung setzte.
Weswegen man mehr Männer brauchte.
Viel mehr Männer. Das waren natürlich die Plebejer. Und da die also immer mehr ins Feld geschickt wurden, sprich den Kopf hinhalten mussten, da war es nur eine Frage der Zeit, dass die gesagt haben, hey Leute, wir haben auch was vom Kuchen verdient. Oder nee, eigentlich war es eher so, hey ihr, wenn ihr uns schon in die Schlacht schickt, dann wollen wir vorher ein bisschen mitreden. Also da man in den vorhandenen Institutionen keine Rechte zugestanden bekam, hat man sich eben eine eigene gebastelt. Das Concilium Plebis, die plebejische Volksversammlung und auch eigene Anführer, die Volkstribune.
Hä? Da kann ja jeder kommen.
Das haben wohl auch die Patrizier gedacht. Aber die Plebejer haben sich letztlich auf das berufen, was ihre größte Stärke war, ihre schiere Masse.
Und dass man sie brauchte für die Kriege.
Ja, genau. Hier kommt die erste Secessio Plebis ins Spiel. Der Legende nach 494 vor Christus.
Wir pfeifen auf den Adel nun, wir fordern einen Volkstribun.
Da soll es auf den Mont Sacer, den heiligen Berg, gegangen sein, nordöstlich von Rom. Und dann gab es Zugeständnisse der Patrizier. Volkstribune wurden akzeptiert. Und in einer weiteren Volksversammlung durften die Plebejer mitbestimmen.
Okay, soweit so gut. Lass uns mal nicht so sehr ins Detail gehen. Ich komme hier bei den vielen Volksversammlungen noch ganz durcheinander.
Naja, aber das ist schon wichtig.
Sag mir lieber, warum es denn noch eine zweite und eine dritte Secessio gab?
Mit der zweiten Secessio...
Wann war die?
Nur kurz danach, um 450 vor Christus. Diesmal ging es auf den Aventin, den südlichsten der sieben Hügel Roms.
Wer einmal zum Senat rennt, gehört schon zum Establishment.
Auf jeden Fall konnten sie da durchsetzen, dass es ein schriftlich fixiertes Gesetz gab. Das war wichtig. Mit schriftlich niedergelegten Regeln gab es weniger Willkür gegen die Plebejer. Und außerdem konnten sie auch noch durchsetzen, dass Plebejer und Patrizier untereinander heiraten durften.
Und damit verwischen die Grenzen zwischen den Ständen?
Zumindest zum Teil. Aber natürlich war das nur den reichen und einflussreichen Plebejern vorbehalten. Und es fehlte immer noch eine wichtige Kiste. Bislang durften sie zwar mitreden, aber gewählt werden, das ging nicht. Das ging erst später, so ab 360 vor Christus. Diesmal übrigens wohl ohne Generalstreik.
Und ab dann standen den Plebejern die höchsten Staatsämter offen.
Genau.
Und was wollten die denn um 287 noch erreichen? Da gab es doch dann die letzte Sitzung.
Dieser Staat ist desolat! Weg mit dem Patriziat!
Berg Nummer 3 ist der Ianiculum im heutigen Stadtteil Trastevere. Und da fiel dann die letzte Bastion der Patrizier, die Macht des Senats, was die Gesetze anging. Bislang konnte in den Volksversammlungen nur über Gesetze abgestimmt werden, die vorher den Segen des Senats hatten.
Und dann kam endlich die Lex Hortensia?
Schon gut, wir haben es ja geschafft. Ab jetzt hatten die Beschlüsse der plebejischen Volksversammlung Gesetzeskraft, und zwar für das gesamte römische Volk. Und nach rund 200 Jahren steht in der Römischen Republik kein Stein mehr auf dem anderen. Aber mit dieser neuen Republik startet Rom erst so richtig durch.
Als die Plebejer die Stadt verließen, 287 vor Christus, Benedikt Schulz war das eben hier in einer Stunde History. Also im frühen Rom, da trennte sich nach Arm und Reich auch mächtig und machtlos. Ist ja heute oft leider auch noch so, muss man sagen. Aber die Armen oder zumindest die Ärmeren, die Plebejer, wollten das nicht so auf sich sitzen lassen. Das Plebiszitum, das Plebiszit ist unser Thema heute in eine Stunde History. Schauen wir uns diese Plebejer doch nochmal genauer an im Gespräch mit Michael Sommer, Professor an der Uni Oldenburg, der einige Standardwerke zur römischen Geschichte geschrieben hat. Tag, Herr Sommer.
Schönen guten Tag.
Wie lebte es sich denn so als Plebejer im alten Rom?
Ja, da kann man gar nicht verallgemeinern zu Stellung nehmen. Sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Als Plebejer konnten sie ganz kommod leben, hinreichend mit allem Möglichen ausgestattet, finanziell blendend dastehend. Als Plebejer konnten sie selbstverständlich auch ganz unten in der sozialen Pyramide sein, unterhalb des Existenzminimums ihr Dasein fristen.
Das heißt, die Plebejer waren eine enorm große, sehr heterogene, wie man so schön sagt, Gruppe, also sehr verschieden einfach?
Genau, sie waren sozial im Grunde völlig amorph. Plebejer, etymologisch, das kommt ja von plere, also anfüllen. Wenn Sie sich die römische Gesellschaft als Ganzes angucken, dann sind es alle außer den Patriziern. Und das ist eine Riesenmasse, wir können das nicht genau quantifizieren, aber sagen wir mal, das sind 95% oder 98% aller römischen Bürger, die sind Plebejer. Und da gibt es dann eben gewaltige Unterschiede zwischen arm und reich, zwischen einflussreich und komplett marginalisiert, abgehängt, würde man heute sagen.
Aber sie stehen im Konflikt mit den Patriziern.
Ja, auch nicht alle. Diejenigen, die jetzt, greifen wir das mal auf, die abgehängt sind, die haben im Grunde genommen mit diesen Ständekämpfen kaum was zu tun. Das ist ein Projekt der begüterten Plebejer, die, sagen wir mal, finanziell, ökonomisch durchaus mit den Patriziern mithalten können. Allerdings politisch minder privilegiert sind. Da können sie nicht mitreden. Mhm. Und das ist ein Zustand, den sie ändern wollen. Und am Ende sind es dann auch tatsächlich genau diese begüterten Plebejer, die als Sieger aus den Ständekämpfen hervorgehen.
Dafür nutzen sie einen Trick, setzen sie einen Trick ein, von dem wir jetzt hier in der Sendung schon ein, zwei Mal gehört haben. Sie machen sich im Grunde einfach aus dem Staub, wenn man das so nennen kann.
Ja.
Oder ich würde vielleicht sagen, oder wir haben das ja auch in der Sendung schon mal, eine erste antike Form eines Generalstreiks genannt. Würden Sie das auch so nennen?
Ja, kann man so sagen. Also das Ganze soll dreimal stattgefunden haben, wenn wir der Überlieferung trauen können. Einmal 494, dann 450 etwa und dann nochmal 287. Das sind die Plebejer jeweils aus der Stadt gezogen, jeweils auf einen Berg, das war immer ein anderer, und haben sich tatsächlich, wie Sie sagen, aus dem Staub gemacht. Das heißt, die haben nicht mehr mitgemacht. Und wir haben eben die zahlenmäßigen Verhältnisse so ungefähr uns angeschaut. Es ist ja selbstverständlich, diese 2-3% Patrizier, die dann da in Rom geblieben sind, die können diesen Staat nicht alleine machen. Mhm. Also die können eigentlich überhaupt keinen Staat machen. Und deswegen war das Weggehen, so es denn stattgefunden hat, so ganz genau wissen wir nicht, ob man den Quellen da trauen kann, doch ein effektives Druckmittel.
Und die Patrizier?
Abstimmung mit den Füßen gibt es ja heute auch noch.
Genau, das stimmt. Und die Patrizier haben über die Jahrhunderte Stück für Stück nachgegeben. War das, um mal wieder so ein berühmtes modernes Wort zu verwenden, alternativlos?
Eigentlich ja. 451 kam die Zwölftafelgesetzgebung ins Rollen. 450/49 sind die Plebejer auf den Aventin gezogen. Und dann ging es tatsächlich danach Schlag auf Schlag. Und die Patrizier haben eigentlich ihr Machtmonopol Stück für Stück verloren.
Das Ganze, sagte ich ja gerade schon, zog sich über Jahrhunderte hin. Kriegt man da, oder man kriegt da den Eindruck, Herr Sommer, dass eigentlich dieser Ständekampf das politische Thema der Römischen Republik war, dass es eigentlich um gar nichts anderes ging?
Ja, also der frühen Republik auf jeden Fall. Das hat die schon ziemlich in Atem gehalten. Man muss eigentlich sagen, daneben ist noch eine ganze Menge passiert, allerdings eher an der Front nach außen. So zerstritten die Republik nach innen war, so wehrhaft und so einig war sie dann, wenn es gegen äußere Feinde ging. Und das ist gerade die große Stärke der Römischen Republik gewesen. Bei allen Dissens im Sozialen, im Politischen, wenn es hart auf hart kam, dann passte kein Blatt Papier zwischen die verschiedenen Gruppen in Rom.
Michael Sommer, Professor an der Uni Oldenburg, bei uns im Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Sommer.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jetzt gibt's doch tatsächlich Historiker, die sagen, ohne den Auszug der Plebejer wäre Rom anschließend nie zu der Supermacht geworden, als die wir es heute kennen, die jahrhundertelang diesen Kontinent hier Europa bestimmt haben. Eine Stunde History hier in Deutschlandfunk Nova mit Matthias bei mir im Studio. Matthias, die sagen sogar, diese Historiker, von denen ich eben sprach, Rom sei nach 287 vor Christus so der neue sexy Playboy in Europa gewesen. Alle wollten nach Rom. War das so?
Naja, das ist natürlich heute wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Quellen und die, die man hat, die muss man eben auch gut einsortieren. Manche kommen von sehr viel späterer Zeit, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man muss irgendwie Rückschlüsse ziehen oder versuchen, sie zu ziehen aus den Verhaltensweisen oder politischen Entscheidungen, weil es ja damals eben keine Befragungen gegeben hat oder Erhebungen, wie wir sie heute kennen, die man dann zur Grundlage machen könnte. Mit dem Ende der Ständekämpfe jedenfalls war ein innerer Frieden eingekehrt. Soweit kann man das wohl bestimmt sagen. Und die Römer konnten nun damit beginnen, ihre direkten Nachbarn zu unterwerfen. Das waren zuerst die sogenannten Latinerkriege und dann folgte die Eroberung Süditaliens, wo zu der Zeit noch die Griechen lebten.
Unterwerfung finde ich es jetzt aber ja nicht erstmal so allzu sympathisch. Ne? Muss jetzt auch nicht sonderlich attraktiv auf die Nachbarn Roms gewirkt haben.
Keineswegs, aber die Römer machten dann etwas, wie ich finde, jedenfalls sehr Kluges. Sie verteilten nämlich in abgestuften Formen römisches Bürgerrecht. Vollbürger waren alle Bewohner der Stadt Rom. Menschen aus den Kolonien, von denen es immer mehr gab, nach und nach. Und von den unterworfenen Stämmen. Die hatten alle Rechte und konnten bei Entscheidungen mitbestimmen, mussten dazu allerdings in Rom sein. Dann gab es Gemeinden, die römisches Bürgerrecht hatten, aber nicht abstimmen durften. Und schließlich gab es noch die Bundesgenossen, die ihre vollständige Autonomie behalten durften oder mussten, je nachdem, wie man es betrachtet.
Und warum diese Abstufungen?
Naja, einerseits war es natürlich ziemlich kompliziert, weit entfernt lebende Menschen in den Entscheidungsprozess etwa des römischen Senates einzubeziehen. Und andererseits wollte man aber auch einen Unterschied haben zwischen den alten und den neuen Römern. Und diese Diskussion kennen wir auch aus unserer Zeit.
Aber was war jetzt genau das Attraktive daran, Römer zu sein?
Naja, das kann man natürlich pauschal wie immer nicht so richtig beantworten, aber die Inhaber des Bürgerrechts gehörten zu einem, sagen wir einmal, Staatswesen, das soziale Sicherheit und militärischen Schutz, eine Gleichbehandlung vor der Justiz und die grundsätzliche Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs garantierte. Ganz abgesehen davon war die Römische Republik ein kulturell hochstehendes Reich, das anderen Ländern weit voraus war. Also, es war tatsächlich lohnend, ein Teil dieser speziellen Kultur zu sein.
Das alte Rom heute in einer Stunde History. Da waren also diese reichen Patrizier und die haben immer alles so entschieden, wie es ihnen gerade in den Kram passte, bis dann die ärmeren Plebejer sich ihr Mitspracherecht in Volksversammlung und Volksabstimmung erkämpften. So klingt vielleicht die kurzgefasste Märchenvariante unseres Themas heute in eine Stunde History, aber Historiker Henning Böhm von der Uni Konstanz wird da jetzt mal etwas Wasser in den Wein gießen. Grüße Sie, Herr Böhm.
Wassergießen ist meine Spezialität.
Welchen Einfluss und welchen Stellenwert, Herr Böhm, hatte denn das altrömische Plebiszit aus Ihrer Sicht?
Schwierig. Also obwohl Plebiszit jetzt vom lateinischen Plebiscitum abgeleitet ist, geht es eigentlich um zwei völlig verschiedene Sachen. Irgendwann vor dem Jahr 287, vor dieser Lex Hortensia, hatte sich in Rom eine eigene Versammlung der Plebejer gebildet, zuerst illegal, an der alle römischen Bürger teilnehmen durften, die keine Patrizier waren. Das sind allerdings so grob geschätzt 98-99% der Bürgerschaft gewesen. Die Plebejer waren nämlich eben nicht, wie man meinen könnte, irgendwelche armen Schlucker, nicht nur, sondern es gab auch sehr reiche und sehr ehrgeizige Plebejer, die aber eben nicht zu diesem Erbadel gehörten. Und deshalb endete der Ständekampf, dieser Konflikt zwischen Reichen und Armen, wie man das später gesehen hat oder später erzählt hat, sie haben das Märchenvariante genannt, dieser Konflikt endet damit, dass die Reichen, die ehrgeizigen Plebejer auch Zugang zu den politischen Ämtern bekommen und dass die Beschlüsse der plebejischen Versammlung ab jetzt Gesetzeskraft für alle Römer haben sollen, also auch für die Handvoll Patrizier. Mhm. Das bedeutet nicht, dass Rom damit jetzt eine Demokratie geworden wäre. Die Rechte der Volksversammlungen, also Volksversammlungen, Plural, es gibt mehrere mit verschiedenen Aufgaben, die waren viel geringer als zum Beispiel im klassischen Athen, das man immer so vor Augen hat. Zum Beispiel konnte keine römische Volksversammlung, auch nicht die der Plebejer, von sich zusammenkommen. Sie mussten immer von Beamten einberufen werden. Sie konnten auch nicht selbst Vorschläge machen. Sie konnten keine Gesetzesvorlagen ändern. Sie durften eigentlich nur Ja oder Nein sagen.
Also aber dass jetzt sozusagen ein Ständekampf ausgefochten wurde, bei dem sich jetzt irgendwie das arme Volk mehr Rechte vom reichen Adel erkämpft hat, das hat so nicht stattgefunden.
Naja, was wirklich stattgefunden hat, das wissen wir im Grunde genommen nicht. Was wir wissen ist, dass die Quellen, die uns das so erzählen, viel später sind und von bestimmten Ideologien, Vorstellungen und Klischees beeinflusst sind, die das eben so erzählen. Das Ergebnis dieses Konflikts deutet darauf hin, dass es nicht um Reich gegen Arm gegangen sein kann. Mhm. Denn das Ergebnis ist eigentlich eben kein Ausgleich für die Armen, sondern das Ergebnis ist, dass bestimmte wohlhabende, ehrgeizige Leute, die nicht zu den richtigen Familien gehörten, jetzt auch mitspielen dürfen. Das schließt nicht aus, dass es während dieser Konflikte vielleicht auch Appelle sozusagen gegeben hat, dass Leute gesagt haben, ja, wir kämpfen für das einfache Volk gegen die bösen Patrizier. Aber das Ergebnis ist eigentlich die Bildung einer neuen Elite und nicht eine Demokratie.
Diese neue Elite, die hatte anschließend dann in Rom das Sagen?
Ja. Die hat im Grunde genommen das Sagen. Deshalb ist es eben auch, also diese neue Elite, diese Nobilität, die entsteht aus dem alten patrizischen Adel und aus plebejischen Aufsteigern. Das Interessante bei dieser Nobilität ist, dass die Nobilität sich ganz stark demonstrativ über Leistungen für den Staat rechtfertigt. Also es reicht nicht mehr, in die richtige Familie hineingeboren worden zu sein, sondern man muss immer wieder Leistungen bringen, man muss Ämter bekleiden, in diesen Ämtern tolle Sachen leisten oder zumindest plausibel machen, dass man das tut und dann vom Volk wieder in weitere Ämter hineingewählt werden. Das legt den Rang dieser Leute fest.
Wir haben hier gerade besprochen, dass Rom erst nach dieser, nennen wir das mal, inneren Befriedung, ja, also dem Ausgleich zwischen den Ständen, Sie würden das jetzt eher nennen, so dieser Entstehung einer neuen Elite, dass Rom erst dann richtig zur großen Supermacht heranreifen konnte. Denken Sie das auch?
Ja. Man könnte jetzt eben fragen, ob dieser Ausgleich zwischen den Patriziern und den Plebejern, also das Ersetzen dieser Erbaristokratie durch eine Nobilität, die sich ideologisch über Leistung rechtfertigt.
Mhm. Eine neue Leistungselite sozusagen.
Genau, also der Fachausdruck wäre jetzt Meritokratie.
Aha.
Dieser besondere Charakter, der trug wahrscheinlich schon zum Aufstieg von Rom zur Supermacht bei, weil jede Elite, auch die Nobilität, immer durch Rivalität gekennzeichnet ist. Das heißt, auf der einen Seite will man zwar derselben Gruppe zugehörig sein und betont das auch, andererseits will aber jeder in dieser Gruppe auch besonders herausragen. Aber seitdem es die Nobilität gibt, war eben die Erlangung von Prestige nur möglich, wenn man Leistungen brachte, sei es als Jurist, als Priester, vielleicht auch Innenpolitiker, aber am effizientesten war immer Krieg. Das heißt, so ein Nobilis, so ein Mitglied der Nobilität, der als Feldherr einen großen Sieg errang, der konnte dann für den Rest seines Lebens von diesem Erfolg zehren. Der vergrößert damit nicht nur die Macht Roms, sondern eben auch das Ansehen seiner Familie. Und sein Wort hat besonderes Gewicht. Man darf aber eben nicht vergessen, es ist immer das römische Volk, das dann den Rang dieser Politiker festlegt, das ihn belohnt, indem es ihn in wichtige Ämter wählt oder eben auch nicht. Und dieser Wettkampf innerhalb der Nobilität mit dem Volk als Schiedsrichter, dieser Wettkampf, der führt sicherlich dazu bei, dass man gerne Kriege führt und gerne immer mehr erobert. Und gleichzeitig gibt es durchaus lange Zeit eben auch tatsächlich eine gewisse innere Befriedung des römischen Staates, der auch zur Leistungsfähigkeit beiträgt. Und da ist es, die Volksversammlung durchaus von Bedeutung. Denn die römischen Politiker hätten diesem Plebiszitum niemals so viel Gewicht verliehen, wenn sie die Volksversammlung nicht für grundsätzlich berechenbar gehalten hätten. Normalerweise ging es beim Plebiszitum nämlich darum, einen Vorschlag, den die im Senat versammelte Nobilität gemacht hatte, abzunicken. Es geht in der Volksversammlung also nicht so sehr um eine Abstimmung, sondern eher um Zustimmung. Es geht darum, die Einigkeit des ganzen römischen Volkes zu dokumentieren. Das Plebiszitum ist also ein Symbol dafür, dass die normalen Bürger mit dieser römischen Führungsschicht, mit der Nobilität einverstanden sind und den Entscheidungen der Nobilität vertrauen. Also etwas anders als bei modernen Volksabstimmungen. Diese Volksabstimmung in Rom ist also ein Symbol für den Zusammenhalt der normalen Bürger mit ihrer Führungsschicht.
Das Plebiszitum, ein großer Schritt für die Römische Republik, aber vielleicht etwas anders, als wir bisher angenommen haben. Historiker Henning Böhm, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Die Römer hatten ihr Wagenrennen, wir die Formel 1. Die Römer hatten Gladiatorenkämpfe, wir die Champions League und die Römer hatten das Kolosseum und wir gleich mehrere Olympiastadien. Wenn wir den Römern also schon alles nachmachen, dann vielleicht auch die Volksabstimmung nach dem Plebiszitum, unser Thema heute in eine Stunde History. Fragen wir Hermann Häusner, er ist Professor an der Hochschule Osnabrück und forscht zur direkten Demokratie. Hallo Herr Häusner.
Guten Tag.
Machen wir uns doch mal bereit, die Gemüter zu erhitzen, Herr Häusner, denn die Volksabstimmung, Volksentscheide heute in Deutschland sind ja wirklich ein pikantes Thema. Was halten Sie davon als politisches Instrument?
Grundsätzlich gut. Das Entscheidende ist, wie bei allen Dingen, die man macht, man muss es gut und richtig machen, um gleich auch da noch weiter die Gemüter zu erhitzen. Wenn Wahlen schlecht gemacht werden, kommt ein Herr Trump raus. Und wenn Volksabstimmungen schlecht gemacht werden, kommt ein Brexit raus. Mhm. Macht man beides gut, kommen gute Demokratien raus.
Sagen Sie doch mal gerade, weil das ja auch ein sehr berühmtes Beispiel ist, was ist denn zum Beispiel beim Brexit falsch gemacht worden?
Beim Brexit ist völlig falsch gemacht worden, dass es eine Volksabstimmung, eine Volksbefragung von oben war. Es war nicht mal eine verbindliche Volksbefragung und sie war angesetzt von oben, von Cameron, der das auch nicht gemacht hat zum Gemeinwohl, sondern um der Verantwortung seiner konservativen Partei auszuweichen und hat dann die Verantwortung sozusagen ans Volk abgeschoben. Mhm. Das ist dann das Gegenteil von dem, was in der Schweiz passiert, in deutschen Bundesländern und Gemeinden passiert und passiert in 28 Staaten der USA, wo ja auch Volksgesetzgebung von unten praktiziert wird.
Wenn Sie jetzt diese Volksentscheide von unten schon beschreiben, Sie haben ja auch gesagt, in Deutschland geht es ja auch auf Länderebene und auf kommunaler Ebene. Die Schweiz, die hat 8 Millionen Einwohner. Also funktioniert sowas im Kleinen einfach besser als im Großen?
Nee, das funktioniert im Kleinen genauso gut wie im Großen. Also wir haben ja Europawahlen. Die Europawahlen und Europa scheitert ja nicht daran, dass es zu schwierig wäre, 500 Millionen Menschen in einer Wahl zu organisieren. Die Größe spielt eigentlich im Internetzeitalter keine entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle auch hier ist, wie das Ganze ausgestaltet wird.
Wenn wir das bundesweit in Deutschland umsetzen wollten, wie könnte man das denn machen? Es gibt ja zum Beispiel immer wieder dieses Gerede von einem 3-Stufen-Modell.
Ja, also ich würde auch nicht sagen, das ist ein Gerede, das hört sich ein bisschen pejorativ an, sondern es gibt das Modell des 3-Stufen-Modells, das wird praktiziert auf Länderebene. Das ist auch das Übliche in der Schweiz beispielsweise. Und das sieht so aus, dass man ganz am Anfang einen Antrag auf Volksbegehren aus dem Volk stellt, zum Beispiel in Bayern. Bayern hat die längste Tradition der Volksgesetzgebung in Deutschland. Nach dem Krieg 20.000 Unterschriften. Dann geht das ans Parlament. Dann kann das Parlament schon sagen, gut, die haben eigentlich recht, das übernehmen wir, damit ist die Sache gelaufen. Sie können aber auch sagen, nee, das ist ja völlig verfassungswidrig. Zum Beispiel jetzt haben solche völkischen, ich muss aufpassen, dass ich nicht noch heftiger werde, in Bayern es vor, ein Grenzschutzvolksbegehren zu bringen. Das ist natürlich komplett verfassungswidrig, verstößt gegen das Grundgesetz, gegen das europäische Asylrecht, gegen so ziemlich alles. Dann wird das geprüft vom Verfassungsgerichtshof und alle Vorhaben, die gegen höherrangiges und geltendes Recht verstoßen, werden dann ausgefiltert. Die haben also keinerlei Chance. Und dann geht es, wenn dieser Filter bestanden ist, geht es in die Phase des Volksbegehrens. Da muss dann eine bestimmte Anzahl von Unterschriften gesammelt werden. Auf Bundesebene würde ich sagen, wäre die Idealquote 3-4% der Stimmberechtigten. Dann geht es wieder ins Parlament, denn dann merkt ja das Parlament, oh, da stecken ja doch ein bisschen mehr dahinter als nur beispielsweise 20.000 Leute. Dann kann wieder um einen Kompromiss mit dem Parlament gerungen werden. In der Schweiz ist das dann so, dass der Anreiz für den Kompromiss darin besteht, dass die Initianten ihren Vorschlag dann zurückziehen können. Und wenn sie ihn zurückziehen können, können sie natürlich ein Angebot machen ans Parlament, wollen wir uns nicht auf halbem Weg entgegenkommen. Mhm. Wenn das nicht klappt, gibt es die Möglichkeit in der Schweiz und auch bei uns, dass das Parlament eine Konkurrenzvorlage mit zur Abstimmung stellt, sodass man insgesamt hier ein hervorragendes Verfahren der Kompromissbildung hat, was man sonst nicht hätte.
Und genau so würden Sie sagen, sollten wir es in Deutschland einführen?
Ja, so sollten wir es auf Bundesebene einführen. Mhm. Und der Abstimmungskampf, der kommt natürlich noch danach dann, wenn kein Kompromiss zustande gekommen ist, wäre dann so durchzuführen, dass man eine strenge Finanzregulierung hat. Das wäre dann auch besser als in Wahlkämpfen, da müsste man das auch einführen, dass bei jeder Wahlwerbung, egal wo sie auftritt, also hier Abstimmungskampfwerbung, die Geldgeber genannt werden mit ihrem Klarnamen und ihrem ökonomischen Interesse an der Wahlwerbung. Und dann das Quorum, man muss natürlich eine Mehrheit haben, aber damit nicht ganz kleine Mehrheiten entscheiden könnten, wäre es sinnvoll zu sagen, so 18-20% der Stimmberechtigten müssen dann zustimmen, mindestens abgesehen von der Mehrheit der Abstimmungsbeteiligten, damit dann das Gesetz in Kraft treten kann. Und wichtig wäre auch, das ist eine Erfahrung aus den USA, der Bundestag ist gleichrangig mit dem Volk. Wir hätten dann eine halbdirekte Demokratie und der Bundestag hätte dann auch die Möglichkeit, wenn es notwendig wäre, das wieder zu ändern. Und dann könnte wieder umgekehrt das Volk zum Zuge kommen. Da müsste man natürlich gewisse Fristen einbauen, dass es nicht ein ununterbrochenes Ping-Pong gibt.
Es gibt aber zum Beispiel auch, Herr Häusner, eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlins, die zeigt, dass sich an Volksentscheiden vor allem Menschen aus besser situierten sozialen Schichten beteiligen. Ja. Oder mal anders ausgedrückt, die sagen, anstatt mehr kriegt man eigentlich weniger Demokratie.
Das ist eine gewisse oberflächliche Betrachtung. Man muss natürlich genauer hingucken. Und wenn man in der Schweiz genauer hinguckt, stellt man fest, dass alle 3-4 Monate ungefähr abgestimmt wird über 3-4 Gesetzesvorschläge auf Bundesebene. Das heißt also, das Volk hat eine große Möglichkeit, sich intensiv zu beteiligen. Und dann heißt das natürlich automatisch, dass nicht jeder sich an allem beteiligt, weil vieles ihn gar nicht so interessiert.
Und es soll ja auch diesen Ablutscheffekt geben.
Ja,
ja, wenn zu viele...
ist jetzt Folgendes zu sehen. Unterm Strich, das ist ganz wichtig, obwohl sich nicht bei jeder Abstimmung 75% oder 74% wie bei der letzten Bundestagswahl beteiligen, ist es trotzdem so, dass insgesamt betrachtet auf die gesamte Legislaturperiode sich additiv zusammengerechnet mehr beteiligen an den Volksabstimmungen als an den Wahlen. Das heißt, Volksabstimmungen führen unterm Strich dazu, dass mehr Menschen, also auch die Unterschicht, sich beteiligt. Das ist das eine. Das zweite ist, abgesehen von wenigen Ausnahmen, ist es so, dass auch dann, wenn die Upper Class sich im Wesentlichen beteiligt, in aller Regel ein Ergebnis rauskommt, das nicht anders ausgefallen wäre, wenn sich eine höhere Anzahl der Unterschicht beteiligt hätte. Und dann noch ein dritter Punkt, das wird dann auch immer verschwiegen. Bei Wahlen haben wir ja auch schon ein katastrophales Auseinanderfallen der Beteiligung von der Upper Class und der Unterschicht. Das geht so weit bei uns hier in Kassel. Da, wo die Reichen wohnen, gehen bei der Bundestagswahl 80-90% zur Wahl und da, wo die Armen wohnen, gehen nur noch 40% zur Wahl. Das heißt ja, dass, was man hier der direkten Demokratie zum Vorwurf macht, muss man noch in viel größerem Maße, weil es bei einer Wahl ja um viel mehr geht. Da geht es ja um einen Blankoscheck für 4 Jahre in allen Politikbereichen noch viel mehr zum Vorwurf machen.
Hermann Häusner forscht an der Hochschule Osnabrück zur direkten Demokratie und war eben hier bei uns zu Gast in Eine Stunde History. Herr Häusner, vielen Dank.
Ja, bitteschön, danke.
Wir sollten zum Ende dieser Sendung, zum Plebiszitum hier in Eine Stunde History, am Ende nicht verheimlichen, dass es mit der Volksabstimmung im alten Rom auch irgendwann Schicht im Schacht war. Matthias, nämlich im 1. Jahrhundert vor Christus.
Ja, das stimmt. Die Republik wurde damals abgelöst durch das Prinzipat, das mit dem Namen Augustus verbunden ist. Alle Macht und alle Entscheidungen im Staate waren auf diesen einen Prinzeps gerichtet, der im Übrigen die blutige Zeit der Bürgerkriege beendet hatte und eine neue und sehr erfolgreiche Zeit des Imperium Romanum einläutete. Es bestand ganz offensichtlich keine Notwendigkeit, und Augustus hätte das auch sicher verhindert, andere politische Verfahren zu etablieren, die beispielsweise die unterschiedlichen Interessen einzelner Schichten vertreten hätten. Dieser Kaiserzeit folgte im 3. Jahrhundert die Reichskrise, in der zum Beispiel die sogenannten Soldatenkaiser herrschten. In dieser Zeit war an eine Mitbestimmung des Volkes nicht zu denken. Mit dem allmählichen Niedergang des Römischen Reichs bis zum Ende des 5. Jahrhunderts gingen zwar viele der Errungenschaften verloren, aber die Idee des Plebiszit hat sich, wie man heute sieht, erhalten.
Wie war es denn so in der Zwischenzeit zwischen Rom und heute, im Mittelalter zum Beispiel? Ist da die Idee des Plebiszits irgendwie noch weiter aufgegriffen worden?
Na, eigentlich nicht. Aber nach und nach erinnerten sich Wissenschaftler und Humanisten an die alten Griechen und die alten Römer. Sie entdeckten die alten Sprachen und vor allem die griechischen Philosophen wieder. Sie aktivierten römisches Recht und das Verwaltungsprinzip der Römer, sodass eben auch das Plebiszitum irgendwann wieder ans Tageslicht kam. Aber es wurde nicht angewendet, abgesehen von der Schweiz, wo die Volksbefragung seit Mitte des 19. Jahrhunderts wesentlicher Teil der politischen Entscheidungsfindung ist. Die Schweizer Bundesverfassung von 1848 etwa enthielt erstmal nur ein paar Elemente einer direkten Demokratie. 1871 wurde die Abstimmung der Bürger über bereits beschlossene Gesetze möglich. 20 Jahre später wurde dann die Möglichkeit einer Verfassungsänderung durch Referendum festgeschrieben. Die Schweiz ist damit bis heute der Staat mit der am weitesten ausgebauten direkten Demokratie, aber, und das erklärt manches, es sind auch nur 8,5 Millionen Einwohner.
So, jetzt nehmen das mal 10, dann bist du ungefähr bei Deutschland angekommen. Wir haben ja auch gerade schon darüber diskutiert, ob Plebiszite, Volksentscheide hier in Deutschland Sinn hätten. Was denkst du?
Naja, also da muss ich ehrlich gesagt sagen, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits finde ich das Schweizer Modell sehr attraktiv, weil es jeden Menschen geradezu zwingt, sich mit den politischen und sozialen Fragen seiner Zeit auseinanderzusetzen. Das ist für eine Demokratie wirklich sehr wichtig und sozusagen die Basis für das Funktionieren dieses Systems. Andererseits kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wie man das bei einem Volk mit etwa 80 Millionen Einwohnern organisieren kann. Auch wenn sich das eben in dem Gespräch anders angehört hat. Meine Skepsis zu andauernden Referenden auf Bundesebene ist nach wie vor relativ hoch. Anders sieht das aus im Kommunalbereich. Da sollten wir mehr Referenden machen, weil die Menschen in der Stadt oder der Region sehr viel besser wissen, was sie brauchen oder wo eine Straße gebaut werden sollte oder wo eben nicht.
Oder wo möglicherweise ein Häuserblock gesprengt werden soll oder nicht. Was übrigens möglich ist seit 1908, das ist ein Thema in unserer nächsten Sendung, Eine Stunde History, die industrielle Fertigung und die Entdeckung des Sprengstoffs. Dann nächste Woche hier mit Matthias wieder im Studio. Markus Dichmann, mein Name. Macht's gut, bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.